Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Frei Getraut, der sich mit Hochzeiten, freien Trauungen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyaoui und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast,
den lieben Kemal Güres. Und für die wenigen Menschen, die diesen wunderbaren Menschen noch nicht kennen, ich kann euch eins sagen, ich nehme euch mal mit in die Situation, die wir hier gerade erleben durften. Und zwar sind wir bei ihm im Restaurant, dort kommt uns direkt schon ein höflicher junger Mann entgegen. Dann kommt Kemal dazu, nimmt uns hoch mit in sein Büro. Ein anderer höflicher junger Mann kommt rein, bringt uns Wasser, leckeren Cappuccino. Und alle sind so respektvoll und lieb zueinander und nett zueinander und haben einfach so einen tollen Umgang. Und wenn man sich schaut, was Kemal alles schon erreicht hat, ist das irgendwie keine Selbstverständlichkeit, obwohl es eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Er ist ein unfassbar bekannter und starker Unternehmer, Investor, Business Angel, auf Instagram mittlerweile über 220.000 Follower, bei TikTok 328.000 Follower, Autor, hat hunderte Leute beschäftigt und ist hier einfach der bodenständigste Mensch, den ich seit langer Zeit getroffen habe. Es ist mir eine riesengroße Ehre, Kemal, dass du dir die Zeit heute nimmst und mit uns hier bei Freigetraut im Hochzeitspodcast zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
Also ganz, ganz lieb. Erstmal vielen Dank. Du kannst das wirklich. Und ich bin total happy, dass wir es endlich geschafft haben. War beim letzten Mal krank und umso mehr freue ich mich jetzt.
Ja, das stimmt. Das ist der zweite Anlauf. Beim letzten Mal, wie du schon sagtest, hat es dich erwischt gehabt und heute sind wir hier über deinem Restaurant, über dem La Paz. Und wie ist das für dich so hier in dieser, du sagtest, seit über 30 Jahren bist du mittlerweile schon hier oder arbeitest hier schon. Wie fühlt sich das an, dann immer noch tagtäglich hierher zu kommen und die Arbeit verrichten zu können?
Also das ist ein schönes Gefühl. Vor allem hat das etwas in dieser Schnelllebigkeit, wie wir gerade so alles an uns vorbeirauscht, was beständig ist. Und das gefällt mir ganz gut. Ich habe, wie gesagt, mit 19 oder 20, vor 27 Jahren, um genau zu sagen, den Laden hier unten übernommen. Und meine Mutter hat damals noch gelebt. Sie hat mir ihre Rente gegeben für diesen Laden. Also hier verbinde ich ganz vieles, aber auch ein Stück weit holt mich das immer wieder runter, dass das Leben auch immer wieder eine Wiederholung ist. Ich habe hier angefangen, ich komme wieder hier zurück.
Ja. Darf ich dich fragen, wie alt warst du, als du deine Mama verloren hast?
Da war ich jetzt so vor 10 Jahren etwa.
Vor 10 Jahren. Guck mal, siehst du, da haben wir was, was uns verbindet. Ich habe meine Mama verloren, da war ich 19 Jahre. Und wenn wir jetzt mal schauen, das, was du alles so auf die Beine stellst, und das ist wirklich sagenhaft, weil du hast ja auch nur 24 Stunden am Tag. Wie war das bei dir früher? Wo ging das Ganze los? War früher schon in der Kindheit bei dir klar, dass du mal diesen Weg in die Gastronomie gehen wirst? Oder ist das mit der Zeit entstanden?
Da muss ich so ganz leicht ausholen. Es war eher so, dass ich nie selbstbewusst war. Und ein Hauptschüler, meine Eltern waren Migranten, 70er Jahre. Also das war alles so, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Mhm. Es war nicht selbstbewusst, ich war schüchtern. Und ich glaube, ich wollte eher ein Business machen, um ein bisschen dieses Feuer zu löschen von ich bin nicht gut genug.
Ja.
Und das war natürlich ein Hammerantrieb oder ist wahrscheinlich immer noch jetzt heute noch ein Hammerantrieb. Also Fluch und Segen zugleich, würde ich jetzt mal sagen. Das hat mich immer so am Leben erhalten, immer Gas zu geben. Aber irgendwann habe ich auch Spaß darin gefunden. Ja. Vor allem, wenn man den Prozess so lange geht, bis man seine Erfüllung findet oder das findet, was einem wirklich Spaß macht.
Wolltest du es quasi dir, das ist ja Wahnsinn, wir sprechen hier 2 Minuten, wir sind schon so deep, das berührt mich schon richtig krass. Wolltest du es quasi dir selbst beweisen? Also du sagtest dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug und möchte es irgendwie den Leuten, war es eher so den Leuten da draußen zeigen oder war es eher dir persönlich oder...
Also es ist mit Sicherheit immer etwas Persönliches dabei, aber das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Wenn du es dir selber beweist, dann hat das auch draußen einen Impact. Ja. Und das wusste ich natürlich. Und es war so ein, es war von beidem. Ich wollte Anerkennung, weil als Kind habe ich sie nie bekommen.
Ja.
Ich war immer ganz schlecht beim, im Sport. Ich war übergewichtig. Ich war sehr, noch kleiner, als ich jetzt bin. Ja. Also ich bin jetzt auch nur 1,76, aber ich war wirklich lange Zeit ganz klein. Meine Mutter war nur 1,45 groß. Ja. Und das hat mich immer so alles beschäftigt. Und dann ging das los, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, wenn ich mich anstrenge und Leistung erbringe, dann kann ich selber stolz auf mich sein.
Ja, Wahnsinn. Also, weißt du, das hier ist ein Hochzeitspodcast. Hier geht es so um freie Trauung, Hochzeiten, um die Menschen, aber viel, viel wichtiger um die Menschen dahinter. Das heißt, ich spreche ganz häufig mit Dienstleisterkollegen, auch Gastrokollegen teilweise mit darunter. Und gerade unter diesen Dienstleistern haben wir, es sind alles junge Unternehmer oder Unternehmerinnen, die da draußen unterwegs sind. Und ich glaube, das spornt halt ungemein an, wenn man sieht, was alles möglich ist. Und wenn du jetzt schaust, auch auf deine Kollegen im Gastrobereich oder im Hochzeitsbereich. Was würdest du Leuten sagen, die an so einem Punkt sind, wo sie das Gefühl haben, sie möchten etwas anders machen, möchten gerne rausgehen, sich selbstständig machen mit einer Passion, mit irgendetwas, was ihnen Spaß macht?
Also definitiv, mach es nicht für das Geld. Mach es nicht, um irgendjemandem irgendwas zu beweisen, sondern...
Auch wenn es bei dir gut geklappt hat.
Ja, bei mir hat es gut geklappt, aber ich wusste schon, was ich gut kann und habe natürlich die Nische gesucht. Ich wusste, ich kann gut reden, ich kann Menschen überzeugen, ich kann Ideen entwickeln und ich komme schnell zu dem ersten Schritt. Ja. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, loszulaufen.
Ja.
Das muss schon passen. Wenn das passt, findest du dann, wenn du lange genug läufst und nicht aufgibst, auch dann irgendwann den Zugang zu der Tür, die wirklich dahinter deine Passion ist.
Ja, ja.
So, deswegen immer erst weg von dem, ich will unbedingt Geld verdienen, sondern was kann ich wirklich gut, was sind meine Stärken? Und da muss ich gleich sagen, die meisten wissen, was ihre Schwächen sind, aber nicht die Stärken, weil die Stärken, die fallen uns ja so zu.
Ja.
Und für dich ist deine Stärke vielleicht gar keine Stärke, weil es dir leicht fällt.
Ja, ja, genau.
Aber
genau.
Das, was dir nicht so leicht fällt, ist eher ein emotionaler Schmerz, der sich dahinter verbirgt. Oh, ich bin nicht gut genug, dann will man das loswerden.
Ja.
Das ist ein Quatsch und da würde ich auf jeden Fall gucken, so was kann ich gut, damit das Ganze auch erfolgreich wird.
Stark. Also eine weitere Stärke von dir, das habe ich dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, ist, dass du einfach so unfassbar nett bist und nicht dieses nett auf Business-Ebene, sondern auch einfach dieses authentisch Menschliche. Auch wie du mit deinen Mitarbeitern sprichst, die Art und Weise, wo man sich gegenseitig anlächelt, ohne viele Worte. Warst du schon immer so? Ist das dein Naturell?
Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und mag keinen Stress. Das mochte ich als Kind schon nicht. Das heißt aber nicht, dass ich immer nett war.
Ja.
Ich habe mit Sicherheit auch meine Fehler gemacht.
Ja.
Und auch heute passieren noch Momente, wo ich mir denke, wie kann das sein, dass wir das immer noch nicht hingekriegt haben, auf die Kette. Dann kann ich auch mal ein bisschen lauter werden.
Ja.
Und wenn Menschen faul sind und oder mir versuchen, was vorzugaukeln, dann kann ich auch mal schon ungemütlich werden.
Ja.
Aber das ist das Wichtige hier, immer wenn ich es bin, fühle ich mich danach richtig scheiße.
Ja, ja,
deswegen merke ich einfach, ich möchte mich nicht scheiße fühlen und versuche das dann sofort zu korrigieren und gehe halt auch dann zu der Person hin und sage dann, hey, sorry, das war echt blöd von mir.
Du sagst auch in aller Klarheit, wenn dir etwas nicht gefällt oder wenn etwas nicht aus deiner Sicht... Ich lese manchmal auf Instagram... bei dir, wenn du so diese, das liebe ich übrigens, also das kannst du gerne häufiger machen, den Fragensticker rauszuholen. Mhm. Und ich liebe es, dort deine Antworten zu lesen. Und wenn du dort irgendwie, ja, ich habe möchte in die Gastro ohne Erfahrung, dann sagst du auch mal ganz klar, nee, lass die Finger davon. Auch ohne nichts beschönigt, in aller Klarheit. Ist das auch wichtig für dich?
Ja, also klar, ich habe, also vielleicht nochmal dazu zu kommen, Harmonie, ich habe nie Teams richtig aufbauen können, weil ich sehr stark auf Harmonie Wert gelegt habe. Deswegen wollte ich die Konfrontation vermeiden, aber Teams oder Mitarbeiter entwickeln sich nicht, wenn alles immer in Harmonie ist. Also du musst schon rein in den Schmerz und über gewisse Themen sprechen, dass auch eine gewisse, dass ein Vertrauen entsteht, auch beim Gegenüber, hey, mit dem Kemal kann es auch mal ein bisschen schwierig werden, aber es bricht nicht.
Ja.
Dadurch wird eine Mannschaft, ein Team oder eine Struktur auch homogen und belastbar und auch beweglicher.
Ja.
Und ja.
Also auf deine ehrliche Meinung baue ich auf jeden Fall gleich noch, denn ich werde dir am Ende, werde ich dir mal eine Business-Gastro-Idee vorstellen, wow, die ich als schon ganz früh, ich glaube, als meine Tochter ungefähr, meine älteste Tochter ungefähr ein Jahr alt war, hatte ich das im Kopf. Man soll niemals nie sagen, aber hatte ich im Kopf und ich würde gerne mir das mal von dir auseinandernehmen lassen, wo du sagst, ja, schau mal, das und das geht und das und das geht.
So live,
geht
nicht. Vorteile und Nachteile.
Ja, ja, genau. Da bin ich total gespannt. Aber vorher würde ich gerne nochmal wieder zurück in deine Geschichte. Du kamst an einem Punkt, wo du hast gesagt, in den 20ern, wo du angefangen hast, wo du in die Selbstständigkeit, in die Gastronomie gekommen bist. Wie ging es dann weiter und wie war das zu Hause? Wie haben Freunde das aufgenommen? Hast du dann einfach gesagt, Leute, hör zu,
Das war, also viele haben sich dann irgendwann auch verabschiedet, weil wenn du natürlich was tust, was andere nicht tun, was sehr viel Mut mitbringen, wo du Mut mitbringen musst und deine Ängste überwinden musst, dann gefällt das nicht vielen. Und da merkst du auch Neid, da merkst du Widerstand, das war mir aber immer recht egal. Ich habe dann immer durchgezogen, weil ich gesagt habe, mein Leben, meine Entscheidung, meine Zufriedenheit. Ja. Und dann fängst du an, Gastronomie kannst du halt nicht googeln, Gastrowissen. Deswegen ist ja Gastroflüsterer so durch die Decke gegangen. Ich bin der einzige Creator in Europa, der das macht. Ja. Und nicht, ich meine jetzt nicht Koch-Content wie die anderen, sondern wirklich Gastro-Tipps für Beginner bis Fortgeschrittene. Und es war keiner in der Nische. Und ich habe einfach, das war während Corona, aber das hat dann eben funktioniert, weil das Wissen nirgendwo vorhanden ist. Ja. Also selbst wenn du bei Google, ich brauche ja auch manchmal Ideen für meine Videos, dann google ich manchmal, was kann ich denn heute drehen, weil wir posten jeden Tag 1 bis 2 Videos und ich finde nichts auf Google und deswegen habe ich gemerkt, umso wichtiger ist es, der Engpass, dass Menschen eigentlich in der Gastronomie nur lernen können durch den Schmerz. Ja. Sie machen Fehler, das kostet ihnen Geld, kostet ihnen Lebensjahre, vielleicht sogar die Existenz, die Familie und dann lernen sie und dann geht's weiter und dann wieder und dann wieder. Und das möchte ich halt den jungen Leuten bewahren und die Älteren möchte ich einfach erinnern, hey, führ doch mal wieder ein Feedbackgespräch, geh mal wieder auf deine Mitarbeiter zu. Und das funktioniert und das, also Hilfe zur Selbsthilfe, das hilft mir auch unglaublich viel, kriegt so viel Wertschätzung und hier sind wir wieder beim Erfolg. Ich werde wieder, ich sage das ganz offen und ehrlich, der Gastroflüsterer hilft natürlich ganz viel mir.
Ja, ja, klar.
Ja, ich hatte ja ganz viel mit Depressionen zu kämpfen, 15 Jahre, weil in der Kindheit einiges nicht so war, wie es sein sollte. Und ich habe immer einen Zugang gesucht durch den Erfolg, aber der Erfolg, das ist ja ein Vampir, der will immer mehr, 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 mehr. Und sobald es dann sich eingestellt hatte, vermeintlicher Erfolg, willst du wie noch mehr.
Ja.
Und ich glaube, hier geht es darum, etwas zu finden, was deine Seele erfüllt.
Ja.
Und da geht es nicht unbedingt um mehr. Ich kann ein Video machen, das hat nur 1.000, 2.000 Views, aber da kommen ganz liebevolle Nachrichten.
Ja.
Das ist jetzt nicht unbedingt mehr, das ist nicht viral gegangen, aber es berührt mich.
Ja.
Und den Zugang muss jeder irgendwann für sich finden, weil ich glaube, es geht nicht um Erfolg, es geht nicht um weiter, höher, schneller. Es geht immer um die innere Zufriedenheit.
Boah, das ist, woran misst du die?
Wenn sich eine gewisse Ruhe einstellt und nicht ich viel mit mir selber sprechen muss. Und ich habe ja Jahrzehnte Therapien gemacht. Ich war bei den Buddhisten. Ich habe mir alles reingezogen, weil ich diesem Schmerz der Gedankengänge entkommen wollte und eine Ruhe empfinden wollte. Übrigens, ich habe es ja heute noch nicht wirklich, aber es ist schon wesentlich besser geworden. Ja. Aber der Weg ist das Ziel.
Ja.
Jeden Tag eben ein Stück weit mehr sich kennenzulernen und das zu tun, was einem gut tut. Und was man auch von innen her ist. Ich habe gemerkt, irgendwann nach den ganzen Therapiesitzungen, was man umsetzen muss, eigentlich kann man etwas tun, was man gar nicht umsetzen muss, sondern man kann jeden Tag einfach nur ein guter Mensch sein.
Ja, absolut.
Und dann kommt eine Zufriedenheit.
Ja.
Und umso näher du dem der guten Person deiner selbst bist, umso besser fühlst du dich.
Wahnsinn, absolut. Wie empfänglich bist du für Kritik oder wie gehst du mit den Menschen um, die das, was du machst, vielleicht, oder gibt es überhaupt Menschen, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, ich sitze hier einmal als Karim und einmal natürlich auch als absoluter Fan und ich sage das auch wirklich so in dieser Klarheit, weil ich das einfach bemerkenswert finde, was du machst, was du schaffst. Ja. Wirklich. Also, weil man jeder, der auch nur sich annähernd damit beschäftigt, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und alleine das alleine ist mehr als eine Vollzeitstelle. Und wenn man dann guckt, was links und rechts noch bei dir läuft, ist das der absolute Wahnsinn. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt, und ich glaube, manche Menschen ist nicht bewusst, was Worte bewirken können. Bist du dort locker? Nimmst du das humorvoll? Gibt es sowas überhaupt? Also, dass Menschen dich kritisieren, irgendwie Kommentare im Internet, geht das doch ziemlich schnell.
Ja, es gibt viele Internet-Rambos, die anonym dir sagen, wie der Hase läuft. Aber das berührt mich beruflich nicht, weil ich genau weiß, ich komme von der Scheiße, sogar noch tiefer. Ich bin Migrantenkind, habe nur einen Hauptschulabschluss. Heute mache ich 10 Millionen Umsatz, habe 160 Mitarbeiter. Ich habe alles
geil
selber erarbeitet.
Das ist stark.
Also das berührt mich nicht.
Ja.
Auch wenn da die Starköche kommen. Ich weiß, was ich getan habe. Und ich tue es heute noch operativ, jeden Tag.
Ja.
Wir machen 5.000 Essen, die sind jetzt heute, gehen die gerade raus mit der Logistik. Da nicht, aber mir tut es weh, wenn ich Mitarbeiter habe, die nicht fair zu mir waren und ich dann Klartext reden muss und man trennt sich und die über einen schlecht reden. Das tut mir weh.
Ja.
Und leider reflektieren die Leute nicht. Die suchen immer den Schuldigen gegenüber. Und da habe ich jetzt gerade auf wieder mal eine Erfahrung gemacht, wo Menschen sich den leichten Weg suchen, um einen Schuldigen draußen zu finden und somit eben bei mir, weil ich der Chef bin.
Ja.
Und das verletzt mich, weil ich mir denke, hey, eigentlich war ich so nett zu dir, du hast es nur nicht gesehen, aber das Leben hat noch viel vor mit dir und irgendwann wirst du sagen, jetzt verstehe ich das. Aber darüber hinaus bin ich schon extrem hart im Nehmen, musst du das lernen.
Ja.
Wie ist es dann größer geworden? Also du bist, oder war es direkt, hat es direkt eingeschlagen im ersten Monat?
Nee, das ist ja ein 30-jähriges Projekt. Die Leute sehen, jemand steht vor der Kamera und dem geht's gut. 30 Jahre habe ich hier hingearbeitet. Also ich habe mit 19 oder 20 das La Paz übernommen, bin jetzt 46 und der Erfolg kam bei mir erst, glaube ich, mit 38,
39. Und unter uns, als du gesagt hast, dass du in die Gastro gehst, gerade ganz am Anfang. Wie viele von Kollegen, Freunde dachten, dass es eher was in die orientalische Küche geht? Oder?
Nee, das war gar nicht so.
Ehrlich
nicht? Nö. Das war, ich war nie so, ich will den besten Dönerladen haben. Ich habe im Hyatt angefangen, im Hotel.
Ja.
Ich war dann Manager, relativ schnell. Der jüngste Manager, den die Kette weltweit hatte, weil ich immer Gas gegeben habe. Musste dann irgendwann, ich bin so harmoniebedürftig und empfindlich, bin Fisch vom Sternzeichen. Konzern ist nichts für mich. Ellenbogengeschäft, vorne rum lachen sie, jeder will Karriere machen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache meine eigene Rennstrecke.
Ja.
So, wenn ich mein eigenes Ding habe, dann brauche ich mir aber keinen Gedanken machen. Der Einzige, dem ich Report abgeben muss, bin ich selbst als Selbstständiger.
Ja.
Das war so der Schritt, warum ich gesagt habe, ich will mich selbstständig machen. Und ich habe dann ganz rational gehandelt. Ich habe geguckt, wo habe ich die besten Chancen. Und habe mir dann Läden ausgesucht, die gut liefen oder einen guten Standort haben, aber das Potenzial dahinter nicht gesehen worden ist.
Der Standort ist ja
mega. Genau, das war ja auch mein erster Standort, wo wir sind. Und dann bin ich halt hier rum und dann habe ich überall gefragt, willst du verkaufen oder so. Ne?
Ach, du bist in die Läden rein?
Ja. Also ich habe mir dann schon mein Stück geholt.
Ja.
Also da kommt ja keiner und sagt, du siehst so nett aus.
Ja, mal, hier hast du wir haben auf dich gewartet übrigens.
Ja, wo warst du so lange? Komm doch mal rein.
Ja.
Nein, bin ich richtig rein. Und meine Freunde waren da, die haben sich geschämt, die sind draußen. Ich dachte, ist mega, wartet ihr mal.
Ja.
Ihr werdet noch lange warten.
Ja.
Und dann bin ich hier rein, im La Paz. Der Chef war nicht da. Ich habe dem Kellner gesagt, kann ich was schreiben, zum Schreiben haben? Und habe exakt diesen Satz geschrieben. Ich möchte Ihren Laden kaufen, bitte melden Sie sich bei mir. Das ist unbedingt ein 20-jähriger Junge. Und der hat sich nach 6 Monaten gemeldet. Und dann haben wir uns geeinigt nach Verhandlungsphasen. Und ich habe diesen Laden damals dann für viel Geld, damals war der Euro auch gerade neu, gekauft. Und wäre das schiefgegangen, wäre ich, glaube ich, mein Leben lang insolvent. Also ich hätte mein Leben lang das abzahlen müssen. So hoch war die Summe schon damals.
Wahnsinn.
Für den Standort, weil er eben so gut war. Wir verkaufen ja nicht die Immobilie bei Gastronomie, sondern meistens den Mietvertrag.
Ja.
Und das war die richtige Entscheidung. Aber was ich sagen will, ich habe 100 Meter weiter vorher ist auch noch ein Laden. Eigentlich haben die mir den verkaufen wollen. Und den habe ich dann nicht kaufen können, weil die dann abgesprungen sind und bin dann einfach besauer die Straße runter. Hätte ich den anderen gekauft, der ist 4-mal pleite gegangen.
Ehrlich?
Ja, also manchmal ist auch das Leben Glück des Tüchtigen.
Ja,
ne? Also stimmt. Du machst und dann produzierst du auch irgendwann mal Glück.
Oder ja, und vor allen Dingen auch das, was du ausstrahlst. Ich glaube, es kommt, ich glaube schon, dass was du sagst, dass da viel, viel dran ist. Also Glück ist ja, viele sprechen ja auch von Zufall. Und wenn wir jetzt, ne, die deutsche Sprache, kann man immer sehr gut so aufschlüsseln. Zufall ist das, was einem zufällt, aber wenn man auch was dafür tut. Ne? Und deswegen, dementsprechend glaube ich, ist das alles, du bist so fleißig und das wird belohnt.
Also es ist immer...
In Bewegung bleiben.
Ja.
In Bewegung bleiben.
Ja. Ich glaube, das ist etwas Umfeld, während du läufst und in Bewegung bist, die richtigen Menschen in den Bus sammeln.
Ja.
Karma is a bitch. Also du musst schon gucken. Hier, du musst vernünftig bleiben, loyal, versuchen, immer ehrlich und verbindlich zu sein. Das war ich auch nicht immer.
Ja.
Aber das lernt man halt so. Ja. Ne? Und dann merkt man, was funktioniert, was nicht und was tut mir gut und was nicht. Und dann optimiert man sich.
Gab's dann einen bestimmten Milestone? Also wo du dann sagst, boah, auf einmal lief dann das La Paz richtig gut oder auf einmal wechselte mein Genre ein bisschen. War das so die Zeit, wo du dann auch so mit Social Media angefangen hast? Oder was war so der nächste große Step in deiner beruflichen Laufbahn?
Es war bei mir nie der große Step. Es waren immer kleine Steps.
Ja.
Also ich habe es bei mir ist wirklich lange, hat's lange gedauert.
Ja.
Aber wenn ich über einen großen Step sprechen möchte, den ich in diesen 30 Jahren, der mir wirklich was bedeutet, und das ist der Gastroflüsterer.
Ja.
Dass mein erstes Video viral gegangen ist und ich gesagt habe, das mache ich jetzt.
War das auf Instagram?
TikTok.
Auf TikTok.
Und dann ist es auf Instagram rübergeschwappt.
Ja.
Und
was war dein erstes Video, dein allererstes Video?
Mein erstes Video war, wie ich einen Fahrer eingestellt habe, mal vor 6 Jahren, und der hat in der ersten Woche 4 Unfälle gebaut.
Ja.
Und ich bin dann zum Meeting gebeten, habe gesagt, ich will mich verarschen. Und das ist ein Farbiger, der heißt Moshi, den kennt doch jeder auf Social Media, weil ich manchmal mit ihm drehe.
Grüße an der Stelle, Moshi, schön, dass du das gemacht hast.
Und aber irgendwann nach dem Meeting ist er dann rausgefahren und hat mich wieder angefahren. Dann hat er mich zusammengeschissen, warum ich so blöd da parkt. Und dann habe ich gesagt, alter Schwede, der Typ macht mich fertig. Aber das war so, das habe ich dann erzählt und das ging viral.
Und dann... Hallo, meine lieben Gastro-Kollegen. Ein Satz, den, und ich sage das auch einfach mal, auch wenn das jetzt für den einen oder anderen hochtrabend klingt, den ganz Deutschland kennt. Und ich bin mir sicher, dass fast jeder diesen Satz kennt und dein Gesicht dann vor Augen hat. Ist dir das bewusst?
Also es ist wirklich so, dass irgendwann Frank Elstner kommt und sagt, guck mal, hier ist eine Kamera, verstehen Sie Spaß? Ich war jetzt gerade jetzt letzte Woche in Mainz, in Düsseldorf und in Köln. Und die Leute gucken mich an und klatschen.
Ja.
Das ist schon, brutal. Ja. Also diese Wiedererkennung, oder wenn du am Flughafen bist, bis du zum Gate kommst, machst du 10 Selfies.
Ja.
Aber ich bin einfach nur dankbar. Ich bin, mein Content ist ja auch Education, also es ist jetzt nicht nur tanzen oder schöne Bilder machen. Ja. Deswegen freue ich mich, dass da die Leute auch diesen Mehrwert mitnehmen. Es sind ganz viele Schicksale, die mich täglich anschreiben und sagen, Kemal, mir geht's gerade schlecht, ich habe Depressionen, ich habe Druck, meine Frau hat mich verlassen, der Laden läuft nicht. Dahinter sind die Existenzen, Familien, Kinder, und die sagen, mit deinen Videos kriege ich Kraft und halt durch. Und das kenne ich natürlich von meiner Zeit, da gab es keinen Gastroflüsterer. Und da habe ich dann eben, wenn ich im Bett gelegen habe, rumgegrübelt die ganze Zeit und war für mich alleine.
Ja. Also dieses Gastroflüsterer, das ist ja wirklich ein absolutes Phänomen. Und es gibt da dieses eine schöne Video von einem Kollegen von dir, einem Gastronomen, den du besuchst, ich glaube überraschend besuchst, und dem vor Freude die Tränen in die Augen schießen, einfach weil er dich sieht in diesem Moment. Was machen solche Momente mit dir?
Also das war in Frankfurt, das war ein Dönerladen, der kam auf mich zu, und zuerst dachte ich, okay, wow. Und dann, als ich dann gesehen habe, der fängt an zu weinen, weil in dem Moment sagt er halt, ich habe mit dir jemanden gefunden, ohne mit dir zu sprechen, dass ich mit dir reden kann und mich verstanden fühle. Und dann hat ihn das ergriffen, weil ich weiß auch, dass hinter diesen Tränen so viel Kraft, Arbeit, Leistung, Ängste stecken. dann weine ich auch. Also ich kriege dann auch Tränen und dann umarmen wir uns.
Ich muss auch gerade voll aufpassen. Ja.
Dann umarmen wir uns, dann küsse ich die auch richtig so auf der Backe und nehme die in meinen Arm. Und dann merke ich so, wie wichtig ist, dass wir Menschen, weil wir sind eigentlich nur eins, ne? Eigentlich sind wir verbunden und wie wichtig es ist, uns auch zu verbinden, dann wirklich zu verbinden. Ja. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, wenn ich dann ihn in meinen Arm nehmen kann und einen Kuss geben kann. Ja. Das finde ich schön.
Es ist immer dieser Austausch von Energie. Und man hat halt einfach gesehen, der hat seine Hände vor seinen Mund gehalten, vor seiner Nase gehalten und hat gesagt, boah, also du bist also wirklich. Und diese Energie, die dann auf einmal im Raum war. Und das ist halt das Schöne. Das ist die schöne Seite von Social Media. Und diese Energie, die dann im Raum war, klar, die kannst du visuell nicht sehen, aber alle haben es gefühlt und gespürt, wie sie dann auch auf dich rübergekommen ist, wie du dann gemerkt hast, boah, krass. Der freut sich so und das berührt uns alle hier gerade so und das ist einfach wunderschön und genau das ist das, was wir doch am Ende des Tages sehen wollen. Wir wollen doch berührt werden, inspiriert werden und das machst du tagtäglich. Was ich mich dann aber im selben Atemzug frage, da draußen hast du ganz viele tolle Gastro-Kollegen, ist da nicht die Nachahmungsgefahr sehr groß, beziehungsweise wo sind die anderen, keine Ahnung, hallo, meine Gastrofreunde oder Gastromenschen, ich bin hier oder keine Ahnung, gibt's dort schon die ersten Sachen oder?
Also es haben schon ein, zwei Leute versucht, aber die Community ist so stark inzwischen, die markieren mich dann und sagen, hier, hast du Kemal auf Twitch bestellt oder so. Die merken das sofort und dann hören die auch auf, aber es kam auch wirklich jetzt keiner so hinterher. Ja. Ich habe mir auch gedacht, wann kommt einer? Weil die Nische ist groß, aber da ist keiner. Und ich glaube, ich bringe einfach, muss man sagen, ohne jetzt, dass es arrogant klingt, viele Faktoren mit. Ich bringe 30 Jahre Erfahrung mit, ein Stück weit auch Migrant, aus von null angefangen, in Hamburg angekommen mit 400 Marken, Koffer auf Steindamm gelebt, wirklich auf der letzten Gosse gelebt. Ja. Einer, der 15, 20 Jahre mit Depressionen zu kämpfen hatte. Ich habe also so viel Leid erfahren, aber trotzdem, glaube ich, meinen Weg am Ende halten und finden können. Dann bin ich, glaube ich, vom Alter her mit 46 so, dass die 50, 60-Jährigen zuhören, aber auch die 25-Jährigen zuhören. Und ich kann das, glaube ich, auch gut verpacken und auf den Punkt kommen. Und diese Mischung, glaube ich, ist auch schwer, weil meine Kollegen auf Social Media kaum vertreten sind. Und wenn dann ist der Content eher so sporadisch und mal. Ja. Und du musst dir dafür Zeit nehmen.
Ja, das ist es. Das macht das halt wenig. Ja, genau. Das ist genau dieses Ding, dass die Leute sagen, ja, nee, dafür habe ich keine Zeit. Ja, aber...
Und in meinem Beruf, mein Handwerk, ist halt auch so, dass du schwierig mit 30 rausgehen kannst und sagen kannst, ich zeig dir jetzt mal, wie es läuft, weil du lernst halt viel über die Jahrzehnte.
Ja.
Ne?
Ja.
So mit Cashflow, Kosten, Personal. Ja. Ja. Das geht nicht wie beim E-Commerce. Du machst 2 Jahre und dann bist du der Spezialist in dem Gebiet. Das ist kein Digital, das ist analog. Das dauert. Ja.
Bevor wir gleich nochmal über Kemal und Hochzeiten sprechen, beziehungsweise welche Erfahrungen du damit hast, ob du dort in dem Bereich Gastronomie und Hochzeit vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen kannst, hätte ich noch was anderes, was mich persönlich interessieren würde, und zwar, welche Küche magst du gerne? Also wo gehst du gerne essen? Gibt es irgendwelche, hast du ein Lieblingsessen, wo du gerne, eine bestimmte Küche, die du
bevorzugst? Italienisch, türkisch, asiatisch, eigentlich querbeet, also ich wenn es gut gemacht ist, wenn die Rohstoffe gut sind und jemand da mit Liebe dran war, dann esse ich eigentlich querbeet alles.
Also gibt's nichts, wo du sagen würdest, das würde ich hervorheben. Weißt du, ich hatte gestern eine Situation und da musste ich tatsächlich an dich denken und hätte mich gefragt, was du dem Kollegen empfohlen hättest. Und zwar, ich ernähre mich größtenteils vegan und war in Hildesheim und dort war auch ein richtig süßer kleiner Dönerladen, der auch also pflanzliche Alternativen hatte. Der hatte das auch Seitan und hatte ganz viele Alternativen. Es war auch super und es war gegen Abend und er hatte noch einen großen Tisch bekommen und man hat gemerkt, da war er jetzt nicht drauf eingestellt. Also war eine größere Gruppe und die haben sich draußen hingesetzt und ich habe dann auch noch mal 2 Sachen bestellt zum Mitnehmen. Und er kam richtig ins Straucheln. Die waren zu zweit und er kam richtig ins Straucheln und hat jedem Einzelnen das Essen gebracht und hat dann auch gesagt, esst ruhig schon mal, ich bringe das, sonst wird's kalt. Ja. Ich habe nebenbei gewartet und dann kam noch wer. Also damit, und der war dann auf einmal richtig so am Rotieren. Was würdest du, was kann man da machen? Was hättest du dort jetzt so ad hoc ein Tipp für solche Situationen, irgendwas, wie man da gut rauskommt?
Also das Ding ist so, man kann ja nicht ganz viele Mitarbeiter da haben, Reserve, es könnte voll werden. Ja. Deswegen muss man da extrem optimiert arbeiten. Ja. Und deswegen zwei Leute waren wahrscheinlich mehr, gibt die Kasse nicht her. Ja. Aber da musst du halt gucken, zum Beispiel höre ich jetzt raus, der war am Tisch, hat das Essen gebracht.
Ja.
Dann würde ich nie mit Service arbeiten. Ja. Ich würde dann halt das System so umstellen, dass es auch, wenn ich weiß, es kommen jetzt 10 Leute rein, wir so optimiert und strukturiert arbeiten, dass es schnell von der Hand geht.
Ja.
Und da merkst du dann, wenn Leute wirklich sich Gedanken machen. Ja. Und in diesem Falle, allein schon den Tresen zu verlassen, geht nicht.
Ja.
Das ist schon mal ein riesen Systemfehler.
Ja.
So, weißt du? Das wäre jetzt eins davon. Dann kann man natürlich weiter analysieren, wie ist dies aufgestellt, wo ist die Saladette, wo ist das Fleisch, sind die Wege gut?
Ja.
Geht der dann noch an die Kasse und kassiert oder fässt das Geld an und dann das Essen?
Ja, also, krass, ja, absolut. Das sind
ganz viele Dinge. Ja. Wahrscheinlich macht er das auch bei zwei Leuten.
Ja.
Und so analysiert man und guckt, okay, wo sind Fehler im System und wo müssen wir die Strukturen neu setzen?
Das war wirklich so dieser Klassiker von, es war Montag, es war schon so gegen 21 Uhr und es war kurz vor Feierabend, genau. Ne? Und dann kommt eine Gruppe und die setzen sich und es waren irgendwie 10, 12 Leute. Und dann komme ich noch und hinter mir dann auch noch wer. Und das war so gefühlt, so, das passiert einmal in keine Ahnung wie viel Monaten. Und
das passiert schon öfter wahrscheinlich, aber die Leute haben keine andere Wahl. Die müssen das halt irgendwie hinkriegen, weil die A, keine Leute finden, B, kostet das viel Geld. Und C, findest du halt im Segment Döner auch nicht so viele Studenten, die Bock haben drauf zu arbeiten. Das ist also unflexibel. Umso wichtiger ist es eben, dass du dann guckst, wie kann ich optimiert arbeiten.
Ja.
Weil es ist ja blöd, du willst nur was zum Essen holen, willst eigentlich wieder schnell nach Hause zur Familie und dann stehst du da und denkst, Alter, das darf nicht wahr sein.
Ja, absolut.
Da musst du auch richtig Geduld üben. Und
das das war auch wirklich für mich, ich bin auch zwischendurch hingegangen, also ich war sehr entspannt, weil ich die Situation irgendwie auch charmant fand, das zu beobachten, auch mit Hinblick auf den Tag, dass ich dich darauf ansprechen wollte. Ich habe das Ganze so beobachtet, habe dann aber irgendwann gesagt, weil ich ihm auch einen Gefallen... ich bin hingegangen und habe gesagt, du, wenn du meins noch nicht angefangen hast, dann lass ruhig, ne? dann passt das. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, 4 Minuten und dann mache ich deins. Dann habe ich gesagt, alles klar, wir machen es so, wie du willst, dann warte ich auch nochmal 4 Minuten. Hat dann ein bisschen länger... Aber am Ende des Tages war es super lecker, Qualität war super, also hat alles gepasst, aber in dem Moment hat man schon gemerkt, okay... Da kam jemand ins Straucheln.
Also muss ich Hildesheim mal besuchen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da würden sich einige freuen. Wie ist es bei dir in Bezug auf Hochzeiten? Wir haben ganz viele Mega-Locations, die halt in diesem Gastro-Bereich halt auch wirklich ganz toll abliefern. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Manchmal bieten die Location das selber an, manchmal sind es verschiedene Catering-Firmen. Gibt es dort irgendwas, wo du sagst, da muss man bei Hochzeiten vielleicht besonders drauf achten? Oder siehst du irgendwo einen Unterschied? Oder hast du dort vielleicht nochmal eine Anmerkung oder einen Tipp, den du mitgeben könntest?
Also vor 25 Jahren bin ich ins Hochzeitsgeschäft rein als Caterer. Und habe dann gemerkt, wie emotional die Paare sind bei so einer Veranstaltung. Ich habe gesagt, zur Heirat... Zwecken bitte mich nicht mehr, nur noch zur Scheidung komme ich vorbei. weil es ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend für einen Caterer. Es ist sehr lang von den Zeiten her. Und da es B2C ist, haben die auch ein gewisses Budget. Also zumindest in meiner Nische war das so. Es war so der Mittelstand. Und da habe ich 2, 3 Hochzeiten ausgeführt. Die waren auch zufrieden. Aber ich habe da einen Fehler gemacht zum Beispiel. Da war ich nicht so fit. Und dann habe ich die Fleischbeilagen am Anfang des Buffets und normal fängst du mit den Sattmachern an und das Fleisch kommt am Ende.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und ich habe das falsch aufgestellt. Gastroflüster war ja nicht immer Gastroflüsterer. Und dann war das Fleisch zu Ende. Dann kam der Bräutigam zu mir. Die waren eh schon schwierig. Ich meinte, kein Fleisch mehr hier. Dann musste ich dann mit dem Auto losfahren. Also so viel Stress.
Ja.
Hochzeiten ist emotional und das ist der wichtigste Tag.
Ja, ja, ja.
Deswegen, Karim, hast du echt eine wertvolle Aufgabe. Da darfst du nicht abkacken.
Ja, ja.
Und ja, da muss man wirklich gut vorbereitet sein.
Ja, also was eine ganz wichtige Anekdote oder für mich witzig, für die Leute eher schwierig. Da war es halt auch so, dass kurz vorm Servieren, also da war es, also wurde das Essen geliefert, war ein Menü. Und das Problem an der ganzen Sache war, kurz, die Küche war fertig, hat das Fleisch gerade auf den Punkt gegart und dann hat der Vater nochmal spontan eine Rede gehalten. Und dann
Ging dann länger.
Ja, genau, genau. Und das war natürlich für die Küche der absolute Horror. Ne? Also, das war für die der absolute Horror.
Fleisch wird schnell kalt.
Ja, ja. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, wenn man jetzt eine Hochzeitsplanerin hat oder wenn man, also dass man, oder wenn es dann die Trauzeugen machen, dass man dort halt, glaube ich, einfach mit den Leuten ins Gespräch geht, wann, wie, wo, das dort nicht aus. Also es kann immer Onkel Uwe oder der Cousin, die Cousine nochmal spontan was vorhaben, womit keiner rechnet. Aber ich glaube, wenn man im Vorfeld versucht, gerade zu diesen Punkten, zu diesen sensiblen Punkten drauf zu achten, dass dort nichts passiert, ist, glaube ich, vielen, vielen...
Hochzeitscatering ist speziell.
Ja, ja.
Das musst du aufpassen.
Ja, absolut.
Ich meine, da gibt es dann auch die türkischen Hochzeiten, da sind vielleicht noch Leute, da gibt es ein halbes Hähnchen Pommes so. Das meinen wir nicht, aber ja. Da, wo du unterwegs bist, ja. Sowieso, da muss das sitzen, das ist... Premium Catering, ja. Das ist schon, ja. Champions League.
Ja, absolut, absolut. Und mittlerweile ist es ja auch, es ist ja wirklich sagenhaft. Also es gibt ja ein Essen nach dem Essen. Also gefühlt ist nach der Trauung geht schon los mit Flying Buffet und Snacks und dann ist noch eine Candy Bar und dann gibt's noch das Essen und dann werden noch Waffeln und Eis und dies. Also das ist ja genau. Wirklich unglaublich, ne? Also das ist natürlich total schön, ne? Weil es irgendwie, man hat immer so dieses Gefühl von Jahrmarkt und es ist irgendwie was Besonderes, aber man merkt, wie der Standard sich, also was schon ganz normal geworden ist. Also mit einer Candy Bar bist du jetzt nichts
Besonderes.
Das ist das Normalste der Welt.
Was war das Heftigste, was du gesehen hast?
Oh, da gibt's schon einiges, ja. Also was jetzt vor kurzem war, was halt richtig krass war, da war draußen wirklich ein Jahrmarkt aufgebaut. Also mit Karussell und mit Dosen werfen und mit, also aber nicht so richtig Jahrmarkt. Also so, wie du es dir von der Kirmes vorstellst und das war schon wirklich sagenhaft. Oder jetzt auch in Portugal, das war auch total verrückt. Das war eine irre Hochzeit mit allem Möglichen an Essen, mit Trommelshow und Feuershow am Ende und wirklich allem, was dazugehört und Live-Musik. Und ja, das ist schon sehr, sehr special und richtig, richtig schön. Ja, Kemal, ich habe dir ja gesagt, ich wollte dir meine Idee pitchen, ja. Und du nimmst die komplett auseinander, okay? Also, ich habe mir damals überlegt, weil ich gemerkt habe, und dieser Gedanke ist dann immer stärker geworden mit den drei Kids, die ich habe, dass es für Familien immer gar nicht so ohne ist, das richtige, passende Restaurant zu finden. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann diesen Traum, ey, es wäre so cool, ein Restaurant zu haben. Ich schmücke es mal aus, wie ich es in meiner Fantasie ausgeschmückt habe. So ein bisschen pyramidenartig nach unten. Also alle, die jetzt hier das dann nachmachen, Leute, das ist meine Idee, ne? Also aufgepasst. So ein bisschen pyramidenartig nach unten. Und ja, genau. Unten hätte ich dann gerne so einen kleinen Spielbereich für die Kleinsten unter uns. Vielleicht auch sogar mit einer Erzieherin, die so einen Blick drüber hat. Ein bisschen weiter da drüben, so ein bisschen auch so für die etwas älteren Kinder, wo dann halt auch so ein bisschen auch Spielbereich für die ist. Und oben, dass man so verschiedene kleine Salons für sich hat, so dass man vielleicht so eine Art Couch oder so eine Art Sitzmöglichkeiten, die du für dich hast. Du hast dann auch die Möglichkeit, so wie so einen Vorhang, natürlich alles in schick und in schön zuzuziehen, dass du für dich bist. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, runter in den Bereich zu gehen, wo sie betreut werden, haben aber auch jederzeit die Möglichkeit, nach oben zu gehen, zu Mama und Papa, um dort halt dann mit zu essen. Was so eine Option war, war vielleicht sogar ein bisschen versetzt darunter einen eigenen Kinderessensbereich, aber von der Idee habe ich mich verabschiedet. Aber auf jeden Fall, dass die dort und die Eltern haben halt die Möglichkeit, oben entweder auf ihre Kids zu schauen, wie sie spielen, oder halt mit den Kids zusammen zu essen und dann natürlich auch das Essen und Trinken dem anzupassen, dass die Kinder halt auch immer gute Möglichkeiten haben. So, das war so erstmal die Grundidee. A, gibt es sowas schon und B, wo siehst du die Schwierigkeiten?
Also eigentlich geht es ja darum, dass die Eltern in Ruhe essen können, ihr Zeit verbringen können, auch als Paar vielleicht, und ja, die Kinder trotzdem Spaß haben und die Familie versorgt ist, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen Freizeitparkmäßig.
Und genau da tatsächlich war mein Wahnsinn gut, dass du hast das schon mal sehr gut analysiert, weil ich hatte so im Kopf immer so dieses Kidsland oder Kidspark, mhm, oder das ist wirklich auch so ein, oder Family, also je nachdem so in diese Richtung, weil ich das Gefühl habe, oder häufig ist das so, wenn wir ins Restaurant gehen, dass gar nicht so viele Restaurants dann darauf eingestellt sind. Vielleicht das auch gar nicht wollen, ne? Das ist ja vielleicht auch so ein Ding. Und ich habe da halt das Gefühl, wir sind halt häufig, weil wir viel unterwegs sind, auf der Suche nach, okay, wo können wir hin? Wo können wir gut essen? Wo wir aber auch was für die Kinder haben? Und das ist tatsächlich echt eine anspruchsvolle Aufgabe. Das heißt, ich spreche dort aus jemand, der dort Need sieht. Also ich habe dort selber so dieses Gefühl, uns geht hier ein bisschen was im Ausland nicht. Also da ist es, aber die haben natürlich das große Glück, dass die viel mit draußen arbeiten können, ja, dass vieles halt außen stattfindet und man dort trotzdem das Gefühl hat, okay, ist alles entspannt. Und
also in Deutschland schwierig umzusetzen, so ein Freizeitpark, so ein Flachbau,
ja,
wo man das Grundstück schon hat und das baut oder günstig anmietet im, ja, Industriegebiet, könnte funktionieren, aber so Pyramidenform und dann auch wertig, das ist ja schon so ein Invest von 3-4 Millionen Euro. Oh, so, ne? Also ja, muss man sagen.
Ja.
Und das machen die wenigsten in Deutschland. Die Kostenstruktur ist so hoch, dass du halt sehr genau weißt, was du machen kannst und wie du Geld verdienen kannst. Das ist eine gute Vorstellung.
Ja.
Für Dubai wahrscheinlich, solche,
ja,
Länder,
ja, ja,
wo man dann richtig so ein Investor reingeht.
Ja, ja.
Aber ich würde dir nicht raten, sowas umzusetzen,
ja,
weil du wahrscheinlich das Geld nie reinkriegst.
Ja.
Ja. Aber so ein Kids Place zu machen,
ja,
abgespeckte Version von dir,
ja,
also ne, so,
ja,
ein bisschen,
ja,
runterzubrechen,
ja,
auf das, was man in Deutschland kennt und das besser machen, das könnte funktionieren.
Ja.
Ob es dann eine Pyramide
andersrum ist. Ich will die Pyramide nach unten gehen. Ja, ich muss sie. Ja, wir sprechen in 10 Jahren nochmal darüber, wenn wir davon 10 Stück in ganz Deutschland haben.
Und Deutschen machen so wenig Kinder. Aber
ja, ja,
ne, das ist ja auch nochmal so. Bei uns in der Türkei hat jeder 3 Kinder,
ja,
oder in den, ja, anderen Arabischen Emiraten.
Ja.
Also da würde ich lieber dir raten, mach ein geiles Restaurant auf, ja, und für die Kinder vielleicht so eine Spielecke. Das ist wirtschaftlicher.
Ja, okay, machen wir uns mal Gedanken drüber, ja, mal schauen. Kemal, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dem, wie du bist und von der Art und Weise, wie du das alles rüberbringst. Du bist eine Inspiration für ganz, ganz viele Menschen da draußen in allen Bereichen und ich bin ja auch selber auf dich aufmerksam gekommen. Obwohl ich aus einer ganz anderen Branche komme, finde aber einfach nur dich als Menschen so inspirierend. Und das, was du nach draußen trägst, ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen genau das nach draußen tragen. Und ja, vielen Dank für deine Person, dass du so bist, wie du bist und dass du das auch mit den Menschen teilst.
Ja, vielen Dank. Ich habe aber noch eine wichtige Botschaft, die ich gerne den Menschen, die jetzt zuhören, sagen möchte. Wenn man Menschen ansieht, die auf Social Media unterwegs sind, dann sieht das Leben immer extrem aus. Oh, das sind Talente, der Kemal, was der alles macht, das schaffe ich nie. Lasst euch davon nicht beeindrucken, weil das bremst dich nur. Ich habe früher auch mich mit anderen verglichen, aber jeder hat seine Fehler. Ich habe auch meine Challenges. Also, weil ich glaube, wenn man sieht, was andere toll machen, dann denkt man immer, ich bin viel kleiner und ich schaffe das nicht.
Ja, ja.
Das ist eine wichtige, das verzerrt, Social Media verzerrt. Ich stehe auch auf und habe manchmal keine Kraft und habe manchmal Ängste und manchmal, das gehört dazu. Das will ich unbedingt sagen, weil das Glück ist tot, ist der Vergleich.
Ja.
Und alles, der Rasen ist auf der anderen Seite immer grüner. Ist es aber nicht. Wir kochen alle mit Wasser.
Ja.
Lasst euch nicht schwer machen von Menschen, die ein vermeintlich perfektes Leben haben und extreme Performer sind. Am Ende sind wir alles nur Menschen.
Ja.
Und finde dein Rennen. Das ist ganz wichtig. Mach dich nicht schwerer durch andere, sondern find die Dinge, die du gut findest. Guck, ob sie zu dir passen und find dein Modell mit deiner Geschwindigkeit. Und ja, verlang schon viel von dir ab, aber mach dich nicht schwer durch andere. Und wenn dich andere auf Social Media schwer machen, dann entfolg denen. So, das möchte ich sagen. Das ist wichtig. Ich habe zu danken.
Großartig.
Ich habe zu danken. Karim, und du bist der Hochzeitsredner. Und ich war jetzt vielleicht das nochmal als Letztes. Ich war schon mal verheiratet. Ich möchte nochmal heiraten. Und dann werde ich dich buchen.
Ich bin bereit. Ich bin bereit.
Auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr schön.
Danke.
Vielen lieben Dank an alle Hörer da draußen. Selbstverständlich, ich glaube, Kemal brauche ich euch nicht groß vorstellen. Natürlich sind auch seine Links in den Shownotes. Und also wer ihm noch nicht folgt, der hat sowieso ganz, ganz viel verpasst. Aber ich glaube, die meisten von euch kennen ihn. Das macht einfach wirklich unheimlich viel Spaß. Und ich wünsche euch allen einen richtig, richtig tollen Sonntag. Kemal, ich danke dir vom Herzen, wirklich. Also mir fehlen die Worte. Ich freue mich. Du bist eine Riesenbereicherung. Grüße an die Leute da draußen. Schönen Sonntag. Wir sind raus.
Ja, ciao.